Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Bundesanwaltschaft hat im Zusammenhang mit der Mordserie an ausländischen Kleinunternehmern und einer Polizistin einen vierten Verdächtigen festnehmen lassen. Ihm wird vorgeworfen, Mitglied einer terroristischen Vereinigung mit dem Namen Nationalsozialistischer Untergrund zu sein. Neben dem 37-Jährigen werden zwei Männer und eine Frau aus dem rechtsextremen Milieu in Jena verdächtigt. Die beiden Männer haben sich nach Angaben der Polizei vor kurzem selbst getötet. Die Frau hatte sich in Jena der Polizei gestellt und wurde am Abend in Karlsruhe dem Haftrichter vorgeführt. Die Bundesregierung sieht in der mutmaßlich rechtsextremistischen Mordserie eine neue Form des Rechtsterrorismus in Deutschland. Mit dem Fall soll sich bald das Kontrollgremium des Bundestages für die Geheimdienste befassen. Die Kommission soll klären, was die Behörden über die Hintergründe wussten. Bundeskanzlerin Merkel sagte den Angehörigen der Ermordeten eine umfassende Aufklärung zu.
Schilder mit den Namen der Mordopfer hatte die türkische Gemeinde Deutschlands mitgebracht. Spontan hatte sie gestern eine Mahnwache vor dem Brandenburger Tor angemeldet. Politiker von SPD und Grünen solidarisierten sich. Es habe Ermittlungspannen gegeben, so der Gemeindevorsitzende. Jetzt müsse gehandelt werden.
Ich erwarte von der Bundesregierung eine lückenlose Aufklärung. Eine lückenlose Aufklärung und sofort. Wie es dazu kommen konnte, nach 11 Jahren erst diese Täter zu fassen.
Im Bericht aus Berlin versprach die Kanzlerin zügige Ermittlungen. Die Mordserie stehe für eine neue Qualität rechter Gewalt.
Wir müssen vermuten, dass es sich um Rechtsextremismus in schlimmster Form handelt. Und es ist beschämend, dass so etwas in unserem Land passiert.
Dies bedeute, so der Innenminister, dass sich die Ermittlungsarbeit vor allem darauf konzentrieren müsse, herauszufinden,
ob es ein Netzwerk gibt, welche Dimension das Ganze hat, was sich da auch seit den letzten Morden, die unter der Bezeichnung Dönermorde bis 2006 stattgefunden haben, was sich seit dieser Zeit auch entwickelt hat.
Der Opposition reicht dies nicht. Nach der Aufklärung müsse eine Neuorientierung folgen.
Es reicht mir definitiv nicht aus, dass jetzt in geheimtagenden Verfassungsschutzausschüssen der Parlamente aufgeklärt wird, was war. Jetzt muss ein neues Konzept her, wie wir Rechtsextremismus und Terrorismus bekämpfen. Mit den Sicherheitsbehörden, von Verfassungsschutz bis Polizei.
Das Ziel müsse eine solidarische Gesellschaft sein, hieß es am Abend vor dem Brandenburger Tor. Nur sie schütze vor rassistischer Gewalt.
Kurz vor dem Bundesparteitag hat die CDU-Spitze eine Einigung beim Streitthema Mindestlohn erzielt. Sie schwenkte heute in Leipzig auf den Kurs von Kanzlerin Merkel ein. Im ARD-Bericht aus Berlin sagte Merkel, angestrebt werde eine Lohnuntergrenze nur für die, die nicht von einem Tarifvertrag erfasst seien. Diese Grenze solle eine Kommission aus Arbeitgebern und Arbeitnehmern festlegen. Die Politik, so Merkel wörtlich, sei raus bei dem Thema.
Entspannt konnte Angela Merkel heute die Parteitagshalle besichtigen. Große Konflikte hat sie nicht zu befürchten. Die CDU will sich für einen Mindestlohn aussprechen. Darüber hatten CDU-Arbeitnehmer und der Wirtschaftsflügel im Vorfeld heftig gestritten. Heute einigten sie sich. Mindestlöhne sollen nicht einheitlich gelten, sondern sich an bestehenden Tarifverträgen orientieren.
Die Antragsteller haben sich darauf verständigt, dass wir es für angemessen halten, uns nicht an einem Tarifvertrag zu orientieren, sondern an den tarifvertraglich vereinbarten Lohnuntergrenzen, die verabredet worden sind, von den Tarifparteien ja für verschiedene Branchen.
Zuerst Atomwende und Abschaffung der Wehrpflicht, jetzt auch noch der Mindestlohn. Manche in der Partei befürchten, dass die CDU ihren konservativen Kompass verloren habe. Im Bericht aus Berlin widersprach die Vorsitzende.
Dieser Kompass muss sich natürlich bewähren in einem unterschiedlichen Kontext. Also die Zeiten verändern sich und deshalb müssen sich auch die Antworten aus dem Kompass heraus verändern. Die Beschlüsse von vor 60 Jahren sind andere als die von heute.
Immerhin, die Abschaffung der Hauptschule ist vom Tisch. Zum entsprechenden Leitantrag hatte es 1600 Änderungswünsche gegeben. Jetzt heißt es nur noch, die neue Oberschule statt der Hauptschule sei wünschenswert.
Auch beim Thema Euro-Rettung wird der Parteitag wohl Merkels Linie mittragen. Immerhin ist die Parteiführung den Kritikern etwas entgegengekommen. Euro-Länder, die Sparauflagen nicht erfüllen, sollen, so heißt es im Leitantrag, aus der Eurozone freiwillig austreten können.
Nach der Serie von Wahlniederlagen will die FDP ihr Profil schärfen. FDP-Chef Rösler rief die Basis auf dem Sonderparteitag auf, für liberale Positionen zu kämpfen. Einem allgemeinen Mindestlohn erteilte er eine Absage und ging damit auf Distanz zum Koalitionspartner CDU. Auch Generalsekretär Lindner versuchte, die Partei auf Kurs zu bringen. Die FDP sei der einzige Garant dafür, dass sich die soziale Marktwirtschaft neu durchsetze.
Am Ende war es sein Tag. Der Generalsekretär lieferte zum Abschluss des Parteitages ein engagiertes Plädoyer für ein neues liberales Grundsatzprogramm. Im Kern Bürgerrechte kontra staatliche Regulierung.
Wir wollen die dynamische Gesellschaft, deshalb befähigen wir statt bevormunden. Wir wollen die dynamische Wirtschaft, deshalb wollen wir sie nicht einengen, sondern ordnen. Und wir wollen den freien Bürger. Wir lassen die Bürger in Ruhe, aber nicht im Stich. Ich danke Ihnen.
Zuvor war es allerdings nicht so gut gelaufen. Freiheit zieht an, glaubt die FDP. Die Delegierten nahmen sich heute die Freiheit, der Parteiführung einen Strich durch die Rechnung zu machen. Der Antrag zur Bildungspolitik, mehr Einfluss für den Bund bei Schulen und Hochschulen, fiel glatt durch. Dennoch gab sich der Parteivorsitzende auch heute unverdrossen. Nach dem dramatischen Umfrageabsturz der FDP heißt sein Appell:
Wollen wir uns weiter demütigen lassen? Oder stehen wir endlich gemeinsam auf und fangen an zu kämpfen?
Am Ende ein Parteitag ohne Beschlüsse, aber mit einer Botschaft. Unverkennbar, es war der Generalsekretär, der mit seiner kämpferischen Rede diesen Parteitag begeistert hat. Mit einem klaren Nein zum Mindestlohn geht die FDP-Spitze am Vorabend des CDU-Parteitages auf Konfrontationskurs zum Koalitionspartner. Das dürfte das gemeinsame Regieren in Berlin nicht eben leichter machen.
Noch einmal zurück zu den Ermittlungen zur Mordserie an ausländischen Kleinunternehmern und einer Polizistin. Eine der mutmaßlichen Verdächtigen wurde am Abend in Karlsruhe dem Haftrichter vorgeführt.
Vor gut einer Stunde wurde Beate Z. aufs Gelände des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe gefahren. Der Haftbefehl soll ausgeweitet werden auf den Verdacht, Mitglied einer rechtsextremen terroristischen Vereinigung zu sein. Es wird auch um die Frage einer Kronzeugenregelung gehen, also eine mögliche spätere Strafmilderung, wenn die Beschuldigte auspackt. Zunächst ging die Bundesanwaltschaft von einem Trio aus, neben Beate Z. auch die Toten Uwe M. und Uwe B. Heute wurde bei Hannover ein 37-jähriger Mann festgenommen. In diesem Haus soll er gewohnt haben und zur Gruppe mit Namen Nationalsozialistischer Untergrund gehört haben. Die Bundesanwaltschaft prüft, ob er an den möglichen Taten der Gruppen unmittelbar beteiligt war.
Der Beschuldigte soll darüber hinaus mehrfach Wohnmobile für die Gruppierung angemietet haben, darunter auch das Wohnmobil, das bei dem Mordanschlag auf die Heilbronner Polizisten genutzt worden sein soll.
Ins Rollen kam der ganze Fall, als in Eisenach zwei mutmaßliche Mitglieder der NSU tot in einem Wohnmobil gefunden wurden. In einem Zwickauer Haus gab es fast gleichzeitig einen Brand, den Beate Z. gelegt haben soll. An beiden Orten fand man Beweismittel, jeweils die Tatwaffen des Polizistenmords von Heilbronn und zu einer Mordserie an ausländischen Kleinunternehmern von München bis Rostock. Unter anderem soll nun auch der Anschlag 2004 in Köln-Mülheim wieder aufgegriffen werden.
Es gibt auch Hinweise auf dieser DVD, die auf den NSU als Urheber des Sprengstoffanschlages von Köln vom 9. Juni 2004 hindeuten könnten. Wir gehen diesen Hinweisen selbstverständlich nach. Bislang gibt es jedoch keine zureichenden Anhaltspunkte dafür, dass dieser Anschlag dem NSU zuzurechnen ist.
Neu ist auch, im abgebrannten Haus in Zwickau fanden die Ermittler laut Bundesanwaltschaft auch eine Vorrichtung für eine verdeckte Schussanlage. Unterdessen geht die politische Diskussion um mögliche Kontakte der Verdächtigen zum Verfassungsschutz weiter.
Es ist ja ungewöhnlich, dass die in 13 Jahren nicht ein einziges Mal aufgetaucht sind und als Personen identifiziert werden konnten. Keine Verkehrskontrolle, nichts. Also all das wird, glaube ich, eine Untersuchung in den nächsten Tagen ans Licht fördern.
Neben dem Blick auf zurückliegende Taten interessiert die Bundesanwaltschaft vor allem die Frage, welche möglichen Anschläge die Gruppierung für die Zukunft geplant hatte. Selten habe man einen Fall wie diesen erlebt, in dem sich quasi stündlich wichtige neue Erkenntnisse ergeben, heißt es in Ermittlerkreisen.
Italien sucht nach dem Rücktritt von Ministerpräsident Berlusconi den politischen Neuanfang. Staatspräsident Napolitano hat soeben den früheren EU-Kommissar Mario Monti mit der Bildung einer Übergangsregierung beauftragt. Zuvor hatte Napolitano den ganzen Tag mit den Parteispitzen beraten. Der international anerkannte Wirtschaftsexperte Monti soll das Vertrauen der Investoren wiederherstellen und Italien aus der Schuldenkrise führen.
Heute Nacht in Rom. Bis in die frühen Morgenstunden herrschte Volksfeststimmung. Tausende, vor allem Jugendliche, tanzten und feierten in den Straßen der Stadt und riefen Freiheit, Freiheit. Als Ministerpräsident Berlusconi gestern Abend zum Staatspräsidenten fuhr, um seine Entlassung einzureichen, fuhr durch eine Menschenmenge, die ihn Buffone Buffone, Hanswurst nannte. So endete die Ära Berlusconi in den Straßen Roms. Im Quirinal, dem römischen Präsidentenpalast, sprachen heute die Führer der politischen Parteien vor. Die sozialdemokratische Opposition, Partito Democratico, will die neue Regierung Monti unterstützen. Die Krise ist sehr ernst, wir haben keine Zeit zu verlieren. Die Regierungspartei Berlusconis erklärte sich bereit, Mario Monti zu unterstützen, mit einem großen Aber. Nur Fachleute dürfen seiner Regierung angehören. Das Regierungsprogramm muss sich ausschließlich auf Berlusconis Sparpaket beziehen. Das ist der wichtigste Inhalt. Und auch die Dauer der Regierung hängt von diesem Programm ab und von seiner Umsetzung. Mario Monti, der Kandidat des Staatspräsidenten, hat soeben den Auftrag zur Regierungsbildung angenommen. Mario Monti, ein Retter mit gefesselten Händen. So wünscht sich Berlusconi seine Nachfolger und so hofft er weiter im politischen Spiel zu bleiben. Ob dies zur Krisenbewältigung in Italien ausreicht, werden morgen früh schon die Märkte anzeigen.
Die USA und 8 Pazifikstaaten haben sich auf die Grundzüge eines Freihandelsabkommens geeinigt. US-Präsident Obama sagte beim Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsforum APEC auf Hawaii, Ziel sei es, die Ausfuhren anzukurbeln und Arbeitsplätze zu schaffen. Auch Chinas Präsident Hu betonte die Bedeutung einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Ein neues Handelsabkommen sieht er aber skeptisch, unter anderem wegen der vorgesehenen Abschaffung von Zöllen.
Wer in Honolulu den APEC-Regierungschefs demonstrierend auf die Pelle rücken will, der muss schwimmen können oder surfen. Jene isolierte Lage mitten im Pazifik, für die Sicherheitskräfte ist sie ein Segen, für den US-Präsidenten ein strategisches Plus. Obama hat zum asiatisch-pazifischen Gipfel in seiner Heimat Hawaii geladen. Amerika will mehr Anschluss an die Wachstumslokomotiven in Fernost. Die 21 Staaten der APEC-Gruppe sind ein Kraftpaket. Über 50% der weltweiten Wirtschaftsleistungen sind hier versammelt. Obama treibt ein Freihandelsabkommen voran, auch um Amerikas Exporte anzukurbeln. Aber auch hier im Paradies wird er seine Probleme nicht los. Arbeitslos, obdachlos, er könnte sie von seinem Hotelfenster aus sehen. Europa am anderen Ende der Welt aber ist auch Thema. Obama mahnt die Europäer zu anhaltendem Eifer im Kampf gegen die Krise, die alle anstecke. Es gibt aber positive Entwicklungen, lobt der US-Präsident auch. Ein Regierungswechsel in Italien, die neue Regierung in Griechenland, das gibt den Märkten wieder Vertrauen. Klartext beim Treffen mit Chinas Präsident Hu. Amerika sei zunehmend frustriert über die anhaltende Unterbewertung der chinesischen Währung. Und doch?
Hier in Honolulu, auf halbem Weg nach Asien, richtet Obama Amerikas Kompass neu aus. Die Reise geht westwärts. Europa schwächelt, aber die Märkte in Fernost versprechen Wachstum und damit auch Jobs in Amerika. Und die braucht Obama, um politisch zu überleben.
Mit Kranzniederlegungen und Gedenkveranstaltungen wurde zum Volkstrauertag an die Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft in Deutschland erinnert. Bei der zentralen Gedenkstunde im Bundestag am Nachmittag forderte SPD-Fraktionschef Steinmeier die Deutschen auf, auch künftig ihrer besonderen Verantwortung nachzukommen. Wichtig sei es, den Weg der Versöhnung weiterzugehen. Die Zeit heile nicht alle Wunden, die der Krieg geschlagen habe. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 14. November.
Das meist ruhige Herbstwetter geht jetzt in die vierte Woche und bis zum nächsten Wochenende ist auch noch keine wesentliche Änderung in Sicht. Die etwas launische Verteilung von Sonnenschein und zähem Nebel wird uns also weiterhin begleiten. Im Nordwesten und Südwesten haben sich regional zähe Nebel- und Hochnebelfelder gehalten, die sich im Laufe der Nacht dann wieder ausbreiten. Abseits der Nebelregionen ist es häufig klar und dort zeigt sich die Sonne morgen schon früh. Andernorts dauert es deutlich länger. Vor allem im Norden und Südwesten kann es örtlich den ganzen Tag trübe bleiben. Der meist nur schwache Ostwind trägt jedenfalls wenig dazu bei, den Nebel zu vertreiben. Frostfrei bleibt es heute Nacht stellenweise an der Ostsee sowie am Rhein, sonst fast überall Minusgrade. Am Niederrhein und im Bergland morgen bei Sonne 11 bis 13, im Dauernebel um 2 Grad. Die Aussichten bieten wenig Überraschungen. Spannend bleibt lediglich, wo und wann sich nach meist frostigen Nächten die Sonne durchsetzt und wo es länger oder gar den ganzen Tag über neblig trüb bleibt.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.45 Uhr, heute mit Susanne Holst. Darin Erkenntnisse, wie die Rechtsterroristen über Jahre hinweg morden konnten, und Räumung, wie Rio gegen die Kriminalität in den armen Vierteln vorgeht.